Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent. Es ist ein letztes Lebenszeichen im russischen Fernsehen August 2024. Ein Mann ist an den Händen gefesselt und wird mit dem Gesicht nach unten in einen Verhörraum gebracht, irgendwo in Russland. Dann sagt dieser Mann mit brüchiger Stimme, er heiße José Aaron Medina Aranda.
José Aaron Medina Aranda, Ukraine, Bataillon 49, Karpaskachi.
Sebastian, was hat ihn in diese Lage gebracht?
José Aaron Medina Aranda ist ein Kolumbianer, er ist ein Söldner, der hat für die Ukraine gekämpft. Heute sitzt er in einem russischen Gefängnis und seit knapp einem Jahr hat man nichts mehr von ihm gehört.
Hunderte kolumbianische Ex-Soldaten kämpfen an der Seite der Ukraine gegen Russland. Warum sie in den Krieg ziehen, erzählt Sebastian Seele. Ich bin Nadine Landert. José Medina ist also ein Soldat aus Kolumbien, der jetzt in Russland sitzt.
Genau. José ist ein ehemaliger Soldat der kolumbianischen Armee. 2012 ist er in die Armee eingetreten, hat 4 Jahre lang gedient und er war dort spezialisiert darauf, die Minen und die Bomben der Guerillas zu entschärfen. Mhm. Er hat monatlich ungefähr 270 Franken verdient, was ein bisschen mehr als der gesetzliche Mindestlohn in Kolumbien ist. Und 2016 hat er die Armee dann verlassen.
Und was hat er dann nach der Entlassung gemacht?
Für José ging es zurück nach Popayán, die Hauptstadt der Region Cauca im Südwesten Kolumbiens. Er hat dort als privater Sicherheitsmann gearbeitet. Und Popayán, muss man sich vorstellen, ist eine Stadt, die etwas kleiner ist als Zürich. Mhm. Die Altstadt ist von weißen Kolonialgebäuden geprägt, von Tourismus. José aber lebt im Norden. Und der Norden von Popayán, der ist verarmt. Ich bin da dann auch hingefahren. Die geteerten Straßen wurden irgendwann zu Schotterwegen. Die Kriminalität ist hoch. Und ich habe im Norden von Popayán Josés Frau getroffen, Cielo Paz.
Was hat sie dir erzählt?
Sie hat mir recht unverblümt erzählt, dass sie wenig Geld haben, dass sie wie so viele Kolumbianer Schulden bei der Bank haben, dass 2 Häuser weiter unten ein Haus ist, das noch nicht fertig gebaut ist, ein Haus, das sie fertigstellen wollten, um es zu vermieten, um ein Nebeneinkommen zu haben. Sie hat erzählt, dass José 2 Kinder hat, alternde Eltern, ein Bruder mit einer Behinderung, den es zu versorgen gilt, und auch sie selbst, Cielo Paz, hat 6 Geschwister.
Porque mi esposo tenemos la deuda en el banco, sí, y él traía los ahorros, lo que él había trabajado.
Also es sind keine einfachen Umstände für die Familie. Was hatte dann José aber dazu gebracht, in die Ukraine zu gehen und zu kämpfen?
Genau, also die finanzielle Situation der Familie ist hart, wie es für so viele in Kolumbien. Die Armutsquote liegt bei 35-40%. José hat als Wachmann gearbeitet. Er hatte immer noch wenig Lohn, ein bisschen mehr als bei der Armee, aber immer noch wenig. Und José hat dann irgendwann von der Möglichkeit gehört, über einen Freund in die Ukraine zu gehen, in den Krieg zu gehen und dort bis zu 3.000 US-Dollar im Monat zu verdienen.
Also deutlich mehr als diese 270 in der kolumbianischen Armee.
Exakt, also ungefähr 10-mal mehr. Mhm. Und dieser Freund erzählte ihm, dass es ganz einfach ist, in die Ukraine zu kommen. Man müsste sich nur online über ein Formular bei der Armee für ein Rekrutierungsgespräch anmelden und anschließend einen Vertrag zu unterzeichnen. Mhm. Und das Paar, dessen Situation wirklich stark von dieser finanziellen Schräglage geprägt war, entschied sich, dass José in den Krieg zieht.
Also es ist die finanzielle Not und jetzt nicht ein ideologischer Grund, zum Beispiel, warum er gegen Russland kämpfen wollte.
Exakt. Wie für viele oder wie für die meisten Kolumbianer ist es so, dass es in erster Linie die finanzielle Situation ist, wobei dann auch noch mit einfließt, dass die meisten auch ideell das unterstützen können, gegen Russland zu kämpfen. Hm. Und es gibt viele Kolumbianer, die in Kriegs- und Konfliktgebieten der ganzen Welt im Einsatz sind. Also so war es zum Beispiel im Juli 2021, als in Haiti mehr als 20 Männer die Residenz des damaligen Präsidenten Jovenel Moïse stürmten, um diesen zu ermorden. Von den Männern, die anschließend festgenommen wurden, das waren mehrheitlich kolumbianische Söldner. Hm. Das war vor 4 Jahren. Es ist aber auch heute noch so, dass überall immer wieder Kolumbianer auftauchen in Konfliktgebieten. Jetzt gerade im Juni wurden in Mexiko 12 kolumbianische Ex-Soldaten verhaftet, die von Kartellen rekrutiert wurden. Und auch im Sudan, im Bürgerkrieg, sind bei den Milizen der Rapid Support Forces Kolumbianer im Einsatz.
Aber warum denn jetzt ausgerechnet Kolumbianer?
Das hat mit der Politik und mit der Geschichte des Landes zu tun. Also bis vor wenigen Jahren tobte in Kolumbien noch einer der längsten bewaffneten Konflikte der Welt. Linke Guerillas wie die FARC und die ELN haben gegen rechte Paramilitärs, gegen Drogenkartelle wie jenes von Pablo Escobar und auch gegen die von den USA unterstützte Armee gekämpft. Und das war wirklich teilweise ein wildes Durcheinander von Gruppierungen, die in den Konflikt involviert waren und die sich seit den 1940er Jahren in Kolumbien bekämpfen. In diesem Konflikt sind über 200.000 Menschen gestorben, bis dann 2016 die Regierung Frieden schloss mit der größten Guerillagruppierung des Landes, mit der FARC. Mhm. Und durch diesen Frieden verlor dann auch die Armee an Bedeutung. Also das damalige Kriegsministerium wurde zum Verteidigungsministerium und wenige Jahre nach dem Frieden wurde auch die Armee deutlich verkleinert um mindestens 10%.
Okay, das heißt, dass viele Soldaten eben auch wie José den Job und diese Aufgabe verloren haben und José entscheidet sich also in die Ukraine zu gehen. Was geschieht dort?
Exakt, José macht sich auf den Weg in die Ukraine. Zuerst geht es nach Ternopil. In der Westukraine, dort gibt es ein Basistraining. Dort wird von der ukrainischen Armee geschaut, wie fit die Leute sind, die ankommen, wie körperlich fit sie sind, wie fit sie an der Waffe sind und welche anderen Fähigkeiten sie besitzen. Also sprechen sie Englisch, haben sie Erfahrung mit technologischen Dingen, mit Drohnen zum Beispiel, die sehr oft in den Einsatz kommen. Mhm. Und nach diesem Basistraining in Ternopil geht es dann ab in den Osten, in die Schützengräben an die Front. Da war für José der Rhythmus jeweils gleich. Es ging 5 Tage an die Front, 5 Tage kämpfen, danach folgten 2 Tage Pause. Josés Bataillon hat dabei an schwierigen Fronten gekämpft, also viele Kolumbianer berichten, sie seien oft zuvorderst gewesen bei den Kämpfen. Sie sind geübt im Guerillakampf. In der Ukraine aber ist das ein bisschen eine andere Situation. Dort tobt ein regulärer Krieg. Es gibt Artilleriebeschuss, es gibt die Drohnen, die im Einsatz sind. Und die Kolumbianer aber sagen, sie seien wegen ihrer Erfahrung im Guerillakrieg oft jene gewesen, die an vorderster Front dann in den Nahkampf mit den Russen gehen. Und das bestätigt auch die Frau von José, indem sie sagt, dass von vielen Toten gesprochen haben. Sie haben jeden Tag oder fast jeden Tag über WhatsApp miteinander kommuniziert. Und José hat da immer wieder von Toten gesprochen.
Sí, allá, pues bueno, mi esposo dice que pero, o sea, que muchos muertos. Que había muchos muertos.
Und wie lange hält das José aus?
José hält das so lange aus, bis es nicht Leute trifft, die ihm nicht so nah sind, sondern bis ein guter Freund von ihm an der Front stirbt. Und zeitlich ist das nach 8 Monaten. Nach diesen 8 Monaten beschließt er dann, dass es Zeit für ihn ist, nach Hause zu gehen. Er kündigt seinen Vertrag mit der Armee. Dieser Vertrag ist auf mindestens 6 Monate ausgelegt und er kauft ein Rückflugticket. dieses Rückflugticket, das ist noch relevant, das wird nicht von der Ukraine bezahlt, nicht von der Armee bezahlt, sondern von den Söldnern selbst. Und um Geld zu sparen, das sie für das Haus, die Renovation des Hauses verwenden möchte, kauft er ein günstigeres Ticket über Venezuela nach Kolumbien, anstatt direkt von Madrid nach Bogotá. Und vor dem Abflug macht er noch ein Video. Im Video, das er an seine Frau schickt, sagt er: Auf geht's nach Caracas, dann bin ich auch schon bald in Kolumbien.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
Also nach 8 Monaten im Krieg an der Front in der Ukraine ist José im Flugzeug auf dem Weg zurück zu seiner Familie.
Ja, er freut sich sehr, nach Hause zu kommen. Am nächsten Tag feiert er seinen 38. Geburtstag und den möchte er mit seiner Familie verbringen. Aber etwas bedenkt er dabei nicht, zwar, dass es heikel ist, über Venezuela zu fliegen. Venezuela hat ja wenige befreundete Staaten auf der Welt, aber einer davon, das ist Russland. Venezuela und Russland arbeiten militärisch und geheimdienstlich sehr eng zusammen. Und wenige Minuten nach der Landung wird José dann auch in Caracas verhaftet. Man hört lange nichts mehr von ihm, bis dann einen Monat später ein Video auf Russia Today auftaucht.
Das ist eben das Video, das wir am Anfang gehört haben.
Genau. Und dieses Video ist auch das letzte Lebenszeichen, das es von José gibt.
José, ein kolumbianischer Söldner, wird in Venezuela verhaftet, weil er in der Ukraine gegen Russland kämpfte. Was droht ihm denn jetzt?
Aktuell ist José in Moskau inhaftiert und es ist nicht ganz klar, was ihm droht. Also rein gesetzlich gesehen sind es bis zu 15 Jahre Haft, die auf Söldnertum stehen. Im Juni aber wurde ein kolumbianischer Söldner, der ebenfalls in Russland verhaftet wurde, verurteilt und dieser bekam 25 Jahre Haft. Es ist nicht ganz klar, wie viele Kolumbianer genau in der Ukraine bis heute gestorben sind. Offizielle Zahlen aber besagen, dass es mindestens 64 waren, die bis Februar 2025 gefallen sind und über 120 gelten als vermisst. Und für die gefallenen Kolumbianer verspricht die Ukraine den Familien 400.000 US-Dollar Entschädigung. Das Geld, das gibt es aber erst, wenn die Leichen geborgen sind oder eine Untersuchung abgeschlossen ist. Und viele Familien der Angehörigen, die unter anderem dann auch in Bogotá protestieren vor dem Ministerium, die sagen, die Ukraine lasse sie im Stich. Also sie liefere weder die Leichen aus, berge weder die Leichen, noch gebe sie ihnen Informationen, wie sie zu diesem Geld kommen können.
Ja. Du hast Josés Frau getroffen, die nun seit einem Jahr nichts von ihrem Mann gehört hat und nicht weiß, wie es ihm geht, wann und ob sie ihn überhaupt wieder sieht. Wie geht es ihr?
Nosotros entramos en una depresión los primeros días. Mi familia.
Für seine Frau war das anfangs vor allem eine sehr, sehr schwierige Situation. Also sie fiel in eine tiefe Depression, hat aufgehört zu arbeiten, hat sich kaum mehr um ihre Kinder kümmern können. Und inzwischen ist es aber so, dass sie wieder arbeitet, wie ihr Ehemann José, bevor er in die Ukraine ging, als Wachfrau. Und was aber bleibt, ist eine gewisse Verzweiflung, eine Ratlosigkeit. Es ist auch so, dass in der Nachbarschaft gemutmaßt wird, dass es Gerüchte gibt, ob ihr Mann überhaupt noch am Leben sei, ob er jemals wieder nach Hause komme, was mit ihm genau geschehe. Und die Ehefrau, die ist dann sehr verwirrt. Sie weiß nicht, ob sie diesen Gerüchten Glauben schenken soll vom kolumbianischen Staat. bekommt sie kaum Information, kaum Betreuung.
Sí, eso ha sido muy duro. Los papás, nosotros pues somos personas de bajos recursos. Me toca trabajar para sobrevivir para pues, para mis niños.
Und sie fühlt sich da ein bisschen verloren und weiß daher jetzt wirklich auch nicht, ob sie ihren Ehemann jemals wieder sieht und vor allem auch, ob die Kinder ohne ihren Vater aufwachsen müssen, ob sie ihn jemals wieder zu Gesicht bekommen können.
Sebastian, vielen Dank, hast du uns Josés Geschichte erzählt.
Vielen Dank an dich, Nadine.
Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.